Persönlichkeit und Identität. Wie wir werden, wer wir sind. Über dieses Thema existiert eine Reihe an wirklich guten Büchern. Auch soll es nicht das Ausschlaggebende dieser Lektion sein, die immer noch mehr auf Vermutungen als auf stichhaltige Argumente beruhende Antwort auf die Frage nach der Entstehung unserer Persönlichkeit geben. Wir haben bereits gesehen, dass unser Gehirn ein hochkomplexes Organ ist. Zum Vergleich: Einem Computer müssen wir vorher sagen, was er tun soll. In der Regel wird diese Aufgabe von Programmierern übernommen, die uns eine Vielzahl an Software zur Verfügung stellen. Mit unserem Gehirn ist es nicht ganz unähnlich. Es bekommt eine ständige Flut an Informationen geliefert, die es mehr oder weniger gewichtig abspeichert und, wenn wir Glück haben, auch wieder auswirft, wenn wir sie benötigen. Aus all den Informationen bauen wir uns ein Weltbild zusammen. Im Wesentlichen ist die Sprache daran beteiligt, aber natürlich auch alle anderen Sinne, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben ebenfalls bereits gesehen, dass eine große Menge der Informationen, die unser Denken und Handeln bestimmen, aus Wissen besteht, das wir ohne vorherige Überprüfung als wahr abgespeichert haben. Dieses Wissen wurde uns entweder vererbt oder wir haben es uns zu einer Zeit angeeignet, als es uns noch nicht gegeben war, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Erst im Laufe der Jahre lernen wir, über unsere Wahrnehmung zu urteilen. Dann sprechen wir von explizitem Wissen. Bis es soweit ist, sind allerdings die Schubladen, in denen wir unsere Erfahrung ablegen, auch schon zu einem großen Teil gezimmert und eingeräumt. Ebenso deuten die Forscher an, dass es so etwas wie eine letzte Instanz in unserem Gehirn nicht gibt. Vielmehr werden bei jeder Aktion, die es wahrzunehmen gilt, neue sogenannte Ensembles an Nervenzellen zusammengestellt, die sich dann auch wieder als Gruppe auflösen, wenn die Arbeit getan ist. Schließlich geht man auch davon aus, dass die tatsächlichen Reize, die wir von da draußen aufnehmen, nur zu einem sehr geringen Teil, ca. 6%, bei unserer Wahrnehmung eine Rolle spielen. Der größte Teil dessen, was wir schließlich als bewusste Wahrnehmung empfinden, ca. 94%, entsteht in unserem Gehirn. Es rechnet rein und raus, tilgt, verzerrt, verschönt, macht größer und kleiner, bis es uns eine vermutlich für unser derzeitiges Weltbild dienliche Wahrnehmung abliefern kann. Das hatten wir schon besprochen. Der größte Teil unserer Wahrnehmung kommt also von einem Organ, das selbst noch nie an der Sonne war und nie frische Luft geatmet hat. An diesem Ort ist vermutlich ebenso unsere Persönlichkeit abgelegt, und hier entstehen demnach auch die Konzepte, nach denen wir unser Leben ausrichten. Je nach Persönlichkeit suchen wir uns bestenfalls eine Umgebung aus, in der wir uns wohlfühlen. Als agiler Mensch wird es vielleicht eine hektische Umgebung, in der es immer etwas zu organisieren gibt. Als phlegmatischer Mensch bevorzugen wir eventuell den Bürostuhl in einem Amt, in dem Dienst nach Vorschrift gilt. Soweit das Klischee. Wir entscheiden uns für viel Kultur oder die trübe Witterung einer schottischen Insel. Im Folgenden werden wir wieder Modelle zur Hilfe nehmen, um uns ein Bild davon zu machen, was Persönlichkeit ist. Im Folgenden werden wir uns wieder Modelle zur Hilfe nehmen, um uns ein Bild davon zu machen, was Persönlichkeit ist, wie sie entsteht und wie sie sich ändert, beziehungsweise ob sie sich überhaupt ändern muss. Bestandteile unserer Identität. Zur Wiederholung: Wir haben 5 Sinne, mit denen wir physikalische Reize aus unserer Umwelt wahrnehmen. Sie schicken die empfangenen Signale nach innen. Dort werden sie verarbeitet, interpretiert, mit Emotionen belegt und abgespeichert. Sie werden mit bereits vorhandenen Informationen verknüpft und geben uns ein immer größeres Gesamtbild der Welt, von der wir glauben, dass sie so existiert, wie wir sie sehen und hören und schmecken und fühlen und riechen. In dieser Welt agieren wir eben als Teil von ihr. Alle Filter und Muster, Einstellungen und Entscheidungen beeinflussen sich natürlich auch gegenseitig, fördern und behindern sich, verstärken und schwächen sich. Einzeln betrachtet funktioniert dieses System sehr geordnet. In seiner Interaktion allerdings ist es sehr komplex. Und so kann es passieren, dass ein einziger Moment, eine Zeile in einem Buch oder ein gesprochenes Wort unser gesamtes Leben komplett verändert, sei es zum Positiven oder Negativen. Das Zusammenspiel all der Prozesse, die sich in uns abspielen, beziehungsweise das Ergebnis dieses Zusammenwirkens, nennen wir Persönlichkeit. Im Folgenden hören wir uns die 5 Ebenen nochmals zusammengefasst an. Umwelt. Unser Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Verhalten spielt sich immer in einer bestimmten Umwelt mit verschiedenen Reizen ab. Ein und derselbe Reiz kann in unterschiedlichen Umgebungen und in unterschiedlichen Zusammenhängen völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. So lachen wir über einen Clown, wenn er im Zirkus vor uns steht. Steht allerdings unser Vermögensberater im Clownskostüm vor uns, werden wir uns unter Umständen umgehend von ihm trennen. In Anwesenheit unterschiedlicher Personen verhalten sich Menschen eben auch unterschiedlich. Verhalten. Unser Verhalten bezeichnet unser konkretes Handeln. Hierzu gehören auch die Sprache, das, was wir sprechen, der Ausdruck, Gestik und Mimik und unsere aktive Wahrnehmung, also hinhören, hinschauen und so weiter. Fähigkeiten. Hierzu gehören das Denken und das Fühlen. Erinnern Sie sich an die Metaprogramme, die Filter, die unsere Strategie beschreiben, an Reize heranzutreten, um sie zu verarbeiten. Werte. Sie gehören zu den inhaltlichen Filtern und beeinflussen nun nicht mehr die Strategie, mit der wir an die Dinge herantreten, sondern bilden die Motivationsgrundlage, dies überhaupt zu tun. Unsere inhaltlichen Filter bestimmen auch unsere Motivation, auf ein Ziel zuzusteuern. Und Identität. Dies ist nun die Spitze des Eisbergs. Sie vereint die unteren Ebenen zu einem Ganzen. Dabei beeinflussen sich die unteren Ebenen permanent gegenseitig und genau das macht jede Identität, jede Persönlichkeit und auch jede Rolle am einzelnen Menschen so unverwechselbar. Identität wird gemeinhin als das bezeichnet, was wir selbst über uns zu sagen haben, während der Begriff Persönlichkeit die Außensicht beschreibt, also das, was andere über uns zu sagen wissen. In der psychologischen Praxis spricht man von einer gestörten Persönlichkeit, wenn sich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in einer sehr zugespitzten Form zeigen. Diese Merkmale müssen nach dem Diagnosekatalog seit Beginn der Jugend bestehen, stabil, also permanent auftreten, den kulturellen Gepflogenheiten der entsprechenden Kultur, in der die Person lebt, entgegenstehen und dürfen natürlich nicht auf eine körperliche Ursache zurückzuführen sein. Persönlichkeitsstörungen können neben psychischen, in der Entwicklung auftretenden Ursachen auch durch psychische Krankheitsbilder wie Depression, Manie oder Schizophrenie verursacht werden. Ebenso können körperliche Ursachen dafür verantwortlich sein, so zum Beispiel Verletzungen des Gehirns oder Hirnschädigungen bei Demenz. Ebenso aber können auch hormonelle Fehlfunktionen oder Stoffwechselstörungen die Ursache hierfür sein. Zum Beispiel Schilddrüsenfehlfunktion, Diabetes und so weiter. Persönlichkeitsstörungen werden von der betreffenden Person als solche eher selten eigentlich gar nicht wahrgenommen, was eine Therapieeinsicht sehr schwer macht. Vielmehr leiden sie darunter, dass sie von ihrer Umwelt oft nicht akzeptiert werden und können andere Störungen wie Depressionen und auch Süchte entwickeln. So kommen sie auch nicht zum Therapeuten wegen ihrer Persönlichkeitsstörung, sondern eben wegen der anderen auftretenden Probleme. Vor allem bei Wesensänderungen ist ein Arzt zu konsultieren. Persönlichkeitsstörungen müssen von einer Psychotherapeutin diagnostiziert und auch therapiert werden. Rollen. Menschen sind nicht entweder hart oder mitfühlend, entweder entscheidungsfreudig oder unentschieden, sondern oft sowohl als auch. Jeder Mensch trägt viele Seiten einer Medaille, mehr oder weniger ausgeprägt in sich. Rollen geben uns die Möglichkeit, verschiedene Seiten in uns auszuleben und sinnvoll einzusetzen. Es ist kein wirklicher Gegensatz, wenn ein pragmatischer und entschiedener Manager als Familienvater die Entscheidungen anderen überlässt und seine weiche Seite in diesem Kontext zeigt. Je nach der Umgebung also, der Umwelt, in der wir uns befinden, verhalten wir uns unter Umständen unterschiedlich. Im Beruf anders als in der Familie anders als beim Sport anders als beim Einkaufen und so weiter. Das, was wir an uns oder anderen in einer bestimmten Rolle erleben, entspricht demnach nicht unweigerlich unserer gesamten Identität, sondern zeigt immer nur einen Ausschnitt derselben. Unsere nach außen gezeigte und auch so wahrgenommene Identität ändert sich mit der Änderung unserer Umwelt. Dabei täuscht der Begriff eine Rolle spielen insofern, als dass wir sie nicht spielen, sondern sie sich in uns befindet und wir sie leben. Ein bekanntes Beispiel für die Unterschiedlichkeit der einzelnen Rollen ist der Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Vorbild für den Roman von Robert Louis Stevenson war William Brodie, ein Schotte Mitte des 18. Jahrhunderts. William Brodie führte unter seiner augenscheinlich tugendhaften Fassade ein Doppelleben. Tagsüber der Vorzeigebürger eines wohlhabenden Kunsttischlers, lebte er in der Nacht seinen Hang zum Kriminellen, in Kartenspielen und Einbrüchen aus. Nach einem frechen, doch missglückten Clou gegen die schottische Finanzabteilung für indirekte Steuern floh er zunächst nach Amsterdam, wurde dort jedoch rechtzeitig aufgegriffen, nach England überführt, interniert und nach Gerichtsurteil zum Tod durch Hängen verurteilt. Am 1. Oktober des Jahres 1788 wurde das Urteil vollstreckt. Nun, so muss es natürlich nicht immer laufen. In vielen Fällen verhalten sich die verschiedenen Verhaltensweisen in einer Rolle meistens wesentlich unspektakulärer zueinander. Jedoch gebe ich zu bedenken, dass niemand weiß, was sich in fremden Häusern alles abspielt, und so manches gelangt es erst einmal ans Tageslicht, verwundert selbst den Kenner. So tragen wir also viele Rollen oder Teilpersönlichkeiten in uns, die sich mehr oder weniger drastisch voneinander unterscheiden können. Alle Rollen zusammengenommen bilden schließlich das, was wir Identität oder eben Persönlichkeit nennen. Es ist also normal und wichtig, verschiedene Aspekte unseres Seins in den entsprechenden Rollen auszuleben, um sie so in das Gesamtbild zu integrieren, statt nur die angenehmen und akzeptierten Aspekte zu kultivieren. Und schließlich sind es ja nicht nur die Schattenseiten, die es auszuleben gilt, sondern im Besonderen auch unsere verborgenen Talente, die nicht selten durch negative Glaubenssätze lange unterdrückt sind. In der Praxis können verschiedene Persönlichkeitsanteile Angst machen, vor allem dann, wenn sie scheinbar nicht zusammenpassen. Hier gilt es, einem Klienten deutlich zu machen, dass dies normal ist. Vielmehr fehlt es unter Umständen an Konzepten, beide unter einen Hut zu bringen. Freiheitsliebe versus Bedürfnis nach Nähe können solche Konflikte sein. Etwas in uns möchte frei sein und etwas in uns möchte gebunden sein. In Partnerschaften gilt es hier beispielsweise, Freiräume zu schaffen. Hier kann in der Praxis geschaut werden, in welchen, auch geschützten Räumen, bestimmte Anteile ausgelebt werden können, die ansonsten mit dem restlichen Leben kollidierten. Das innere Team. Es wurde von Friedemann Schulz von Thun entwickelt und ist eben diesem Umstand geschuldet, dass wir bei Entscheidungen entgegengesetzte Meinungen in uns tragen. Auf der einen Seite wollen wir etwas, auf der anderen Seite haben wir Angst davor. Zu Beginn der Sitzung bitten Sie den Klienten, sich vorzustellen, dass jede seiner Positionen zu einem Thema von bestimmten Teammitgliedern getragen wird. Sind diese identifiziert, kommt jedes Teammitglied zu Wort und darf seine Meinung äußern. Sind diese Meinungen nun bekannt, kann die Aufgabe beginnen, einen Weg zu finden, der alle Meinungen berücksichtigt und würdigt. Wenn zum Schluss auch die ein oder andere nicht in die Entscheidung einfließt. Zusammengefasst: Rollen, Persönlichkeit und Identität. Der Begriff Persönlichkeit und Identität wird viel diskutiert und jedes Modell, das ihn zu beschreiben versucht, scheitert an der Komplexität dessen, was unsere Persönlichkeit alles ausmacht. Trotzdem ist es sinnvoll, sich diesem Thema anzunähern, und zwar dem Modell der Rolle oder der Teilpersönlichkeit. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, Reize wahrzunehmen, und zwar formal wie auch inhaltlich unsere Filter. Im Laufe unseres Lebens verändern sich diese Filter durch Erfahrungen, unsere Werte verlagern sich, Meinungen ändern sich, Muster lösen sich auf, werden ersetzt oder verstärkt. Die Art, auf Reize zu reagieren, hängt dabei in großem Maße von der Umgebung ab, in der wir uns befinden. In verschiedenen Umgebungen spielen wir, je nach Anforderung, verschiedene Rollen, und all diese Rollen zusammen bilden unsere Identität, unsere Gesamtpersönlichkeit. Je mehr wir uns unserer Rollen bewusst sind, umso authentischer können wir werden. Je weniger wir uns dieser Rollen bewusst sind, desto gespaltener sind wir und erscheinen auch genau so in unserer Umwelt. Im einen Fall sprechen wir von einer authentischen Persönlichkeit, die es geschafft hat, unterschiedliche Anforderungen in einer Person zu integrieren. Im anderen Fall sprechen wir gerne von schizophrenen oder multiplen Persönlichkeiten, was allerdings nur volksmündlich richtig ist und auf einer psychologisch-wissenschaftlichen Ebene selten Bestand hat. In der Psychiatrie spricht man von einer multiplen Persönlichkeit, die es der betreffenden Person nicht mehr ermöglicht, die verschiedenen Rollen zu unterscheiden. Zudem ist es sehr schwierig, die einzelnen Rollen miteinander bekannt zu machen. Die Person, die diese teils vielen Rollen in sich trägt, kann dies nicht und verhält sich in Sprache, Verhalten, Wissen und sogar Schreibschrift jeweils völlig unterschiedlich. Ein eindrückliches Bild dieser Erkrankung wird in dem Buch Aufschrei von Trudy Chase gezeichnet. Anders bei der Schizophrenie. Hier kommt es nicht zu verschiedenen Rollenverhalten, sondern es werden verschiedene Erlebniswelten wahrgenommen, allerdings von einer Person, einem Bewusstsein. Das macht es für die betreffenden Menschen so schwierig. Eben erleben sie halluzinierte Welten und plötzlich sind sie wieder in der von allen erlebten Realität. Das eine mit dem anderen zusammenzubringen, ist hier die große Schwierigkeit. In der Coaching-Praxis, in der Beratungspraxis haben wir es nicht selten mit den Schatten zu tun, eben jenen Persönlichkeitsanteilen, die entweder nicht bewusst oder zwar bewusst, aber nicht erwünscht sind und somit verurteilt und unterdrückt werden. Dabei haben wir es prinzipiell mit subjektiven Beurteilungen zu tun. Aufgabe eines Coachings, einer Beratung kann es sein, die Persönlichkeitsanteile oder Rollen in Einklang zu bringen.